im Dezember, da war es dann wirklich so, dass ich bei einer Veranstaltung war mit über 200 Pflegeschülern, also Menschen, die bald einen ganz wichtigen Job übernehmen als Krankenpfleger. Und da kam jemand auf mich zu, der gesagt hat, ich wollte nur mal kurz Danke sagen, weil er wurde, ich war ja auch bei der Seenotrettung aktiv, auf der CI, und er wurde vor 9 Jahren von der CI gerettet und ist in Italien angelandet, hat es jetzt nach Deutschland geschafft, kann auch unsere Sprache und ist im dritten und letzten Ausbildungsjahr zum Krankenpfleger. Und das hat mich unfassbar weggehauen und berührt und das ging mir total nah. Das war ein ganz unglaublicher emotionaler Moment.
Was ich vor allem im letzten Jahr gelernt habe, ist, was für krass kluge, innovative Köpfe wir in unserer Stadt haben und wie viel Mut und Zuversicht von diesen Köpfen eigentlich ausgeht. Und wenn wir ein bisschen mehr auf diese klugen Köpfe in unserer Stadt hören würden, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nämlich sehr faktenbasiert, sehr evidenzbasiert, wenig einfach nur aus dem Bauch populistisch und ich fühle heute das und deswegen ist das jetzt genau die Wahrheit, die gut einordnen, reflektieren. Wenn wir ein bisschen mehr auf die hören würden, dann würde alles ein bisschen besser sein, glaube ich. Ah, stimmt, das war ja auch noch und das war ja auch noch und das war ja auch noch. Und ich brauche, glaube ich, mal so einen Moment und habe den hoffentlich auch in den nächsten Ferien mal, wo ich ja mich mal nochmal drauf besinne und mir dieses ganze letzte Jahr nochmal ganz doll durch den Kopf gehen lasse.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
Heute sind bei mir zu Gast die Wissenschaftssenatorin Mariam Blumenthal und der Autor, Notfallsanitäter und Moderator Tobias Schlegel. Moin, moin.
Moin.
Hallo, moin.
Auch zum Start ins neue Jahr habe ich wieder zwei Gäste hier im Studio. Gemeinsam nehmen wir uns die Stunde Zeit, um zurückzublicken. Auf ein Jahr, das bewegt, herausgefordert und an vielen Stellen überrascht hat. 2025 war geprägt von gesellschaftlichen Debatten und politischen Weichenstellungen, von der vorgezogenen Bundestagswahl über Volksentscheide bis hin zur Diskussion um die Olympiabewerbung. Zwischen öffentlichen Debatten, persönlichen Umbrüchen und Momenten, die Mut machten, wollen wir heute sortieren. Was bleibt von 2025? Was hat uns geprägt, beruflich, politisch, kulturell, persönlich? Und welche Themen nehmen wir mit ins neue Jahr? Bevor wir in die Analyse gehen, starten wir mit etwas, das im lauten Rückblick oft zu kurz kommt. Die persönlichen Momente, die uns das Jahr fühlen ließen. Liebe Mariam, was war dein schönster Tag im Jahr 2025? Gibt es ein Datum, wo du sagst, das war's?
Ja, also wahrscheinlich müsste ich jetzt, weil ich ja hier als Wissenschaftssenatorin sitze, den Tag meiner Amtsvereidigung nennen, als der Tag, an dem der Bürgermeister ja mich vereidigt hat und ich Senatorin wurde. Aber
wann war das?
Tatsächlich im Mai. Mhm. Aber tatsächlich würde ich, glaube ich, sagen, ich bin in diesem Jahr 40 geworden. Das war ein schöner Tag.
Das war total toll. Und wir haben sogar zusammengestanden bei Nudelsalat und Kartoffelsalat, dem Sommerfest der Mut Academy. Das Stimmt. heißt, du hast gearbeitet. Ich war nicht auf einer privaten Kellerparty bei dir im Dartkeller, sondern du hast gearbeitet an deinem Geburtstag.
Ja, das stimmt. An dem tatsächlichen Tag habe ich gearbeitet und habe abends dich ja noch getroffen bei einer Veranstaltung. Und 3 Tage später am Wochenende habe ich dann aber gefeiert und das ist so, glaube ich, mein berührendster Tag noch über sozusagen dem Tag, an dem ich Senatorin wurde, der natürlich auch für immer in Erinnerung bleiben wird und natürlich ein ganz, ganz spektakulärer Tag für mich persönlich war. Aber dann so nach so einem harten Jahr voller Wahlkämpfe und allem und Koalitionsverhandlungen und das war ja schon einiges, was dem vorweggegangen ist, war so das schöne Feiern im Kreise meiner Freundinnen und Freunde und so und Familie, das war wirklich ein sehr schöner Tag und der hat mir nochmal sehr viel Kraft gegeben.
Tobi, an welches Datum denkst du sofort, wenn es um den schönsten Tag geht? Und ganz wichtig für mich natürlich, spiele ich da auch eine Rolle?
Ja, du warst da auch dabei. Also es ist ein Tag, der mir beruflich was bedeutet hat, aber auch familiär. Ich habe ja das Wanderbuch rausgebracht. Ne? Ich war ja mit meiner Mutter auf dem Jakobsweg unterwegs. Leichtes Herz und schwere Beine kam Anfang April raus. Und wir haben das gefeiert im Unsorgtheater. Große Premiere. Jo Schück hat moderiert und meine Mama saß in der ersten Reihe und das hatte ich noch nie bei einer Veranstaltung. Deshalb war ich auch dementsprechend aufgeregt. Sie wollte keine Interviews geben, sie wollte nicht auf die Bühne. Das ist nicht ihre Welt, da hat sie keinen Bock drauf gehabt. Das hat sie mir auch schon vorher gesagt, also bitte zieh mich da nicht auf die Bühne. Ich habe aber gedacht, weil es geht ja in diesem Buch um das persönliche Kennenlernen und nochmal neu kennenlernen der Eltern im Alter. Und ich habe sie ja jenseits ihrer Mutterrolle endlich mal wirklich kennengelernt und weiß, was für eine starke, tolle Persönlichkeit sie ist. Und ich habe sie dann wirklich nur, das war mein Kompromiss, sie im Schlussapplaus auf die Bühne geholt kurz, damit sie auch ein bisschen Applaus abbekommt. Und selbst das, also da ist sie ganz schnell wieder runtergerast, das war ihr schon zu viel. Aber ich weiß, dass ihr dieser Abend ganz viel bedeutet hat und deshalb hat er mir auch ganz viel bedeutet. Ja, und jetzt aktuell vor 3-4 Wochen im Dezember, da war es dann wirklich so, dass ich bei einer Veranstaltung war mit über 200 Pflegeschülern, also Menschen, die bald einen ganz wichtigen Job übernehmen als Krankenpfleger. Und da kam jemand auf mich zu, der gesagt hat, ich wollte nur mal kurz Danke sagen, weil er wurde, ich war ja auch bei der Seenotrettung aktiv, auf der CI, und er wurde vor 9 Jahren von der CI gerettet und ist in Italien angelandet, hat es jetzt nach Deutschland geschafft, kann auch unsere Sprache und ist im dritten und letzten Ausbildungsjahr zum Krankenpfleger. Und das hat mich unfassbar weggehauen und berührt und das ging mir total nah. Das war ein ganz unglaublicher emotionaler Moment.
Herrlich. So, wir kommen jetzt, wir steigen jetzt in den Januar ein mit unserem Rückblick. Manchmal nenne ich dann auch die Daten dazu, zum Beispiel der 10. Januar. 52 Places to Go, Hamburg unter den Top-Reisezielen 2025, Elbphilharmonie, Grünbunker und Digitales Kunstmuseum, New York Times kürt Elbmetropole. Was war 2025 euer Lieblingsort in Hamburg, Mariam?
Ich habe ja so einen absoluten Lieblingsort und muss das immer so ein bisschen erklären, weil es ist jetzt nicht der spektakulärste und fancieste Ort überhaupt. Aber
du nennst jetzt nicht nach 5 Minuten schon Volksdorf, so wie es normalerweise der Finanzsenator in unseren Gesprächen tut.
Nein, wir ziehen einen Stadtteil weiter und ziehen aufs Gut Karlshöhe. Oh. Ich liebe es da. Also unsere großen beiden Kinder sind dort direkt nebenan in den Kindergarten gegangen und der Kleine dann später auch. Und ich verbinde mit diesem Ort einfach so viel Vergangenheit, so viel diese Zeit, als die Kinder klein waren. Wir haben ganz in der Nähe gewohnt früher. Und wenn ich ja im Grunde das Gut betrete, dann komme ich runter. Dann vergesse ich den Alltag, dann gehe ich spazieren mit den Hühnern, muss man sagen. Die wurden im letzten Jahr, wurden da die Hühner geklaut. Aber es gibt jetzt einige neue und die Schafe. Und das ist mein absoluter Lieblingsort. Dagegen kommt nichts an. Ich weiß, dass das immer so ein bisschen langweilig klingt, wenn ich das sage, aber es ist so wunderschön da und ich liebe es einfach. Und ich entdecke nach so vielen Jahren, wirklich jetzt nach irgendwie 13 Jahren, wo ich regelmäßig auf dem Gut Karlshöhe bin, mindestens eine Handvoll Mal im Jahr und immer zum Auftakt der Sommerferien im Übrigen, immer am ersten Ferientag mit der Familie, immer
da
einmal
findet man dich.
Aufs Gut, genau, finde ich da immer wieder was Neues und entdecke immer wieder was Neues. Das ist und bleibt mein Lieblingsort.
Tobi. Ja. Welcher Ort kann dagegen anhalten?
Also alles an der Elbe mit einem Getränk in der Hand und Containerschiffe gucken, finde ich großartig, um es kurz zu machen. Und ich bin jemand, der sehr, sehr gerne alleine ins Kino geht.
Hä?
Echt? Nachos oder Popcorn oder was man dann noch immer dabei hat, so Studentenfutter.
Aber man muss doch hinterher darüber reden.
Ich mach das mit mir aus. Und
du fürs Selbstgespräch.
Lass das gerne auf mich wirken.
Schläfst du nicht ein?
Nee.
Mich hält ja immer dann jemand, mit dem ich dann im Kino bin, wach.
Es kommt ja immer auf den Film an, ne? Gerne Programmkinos, gerne, und da sind wir bei Volksdorf, das Koralle-Kino.
Ja, toll da.
Support an dieser Stelle für die kleinen Kinos.
Absolut.
Aber auch gerne die großen Blockbuster gucken, wenn es keine Marvel-Filme sind, in der letzten Reihe.
Was war dein tollster Film von den kleineren?
Ich habe, es ist aber eigentlich auch ein größerer Film gewesen, also der ist in beiden Kinos gelaufen, im Programmkino sowie auch im Multiplex, Weapons. Das ist ein Horrorstreifen. Um 2 Uhr nachts rennen die Kinder aller Nachbarn aus dem Haus und sind einfach weg. Und nur noch ein Junge erscheint am nächsten Tag zur Schule und man weiß nicht warum. Unglaublich clevere Story aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt. Also es passt ins Programmkino. Kritikerliebling, aber auch die Leute, die einfach ein bisschen geschockt werden wollen, die gehen da auch gerne rein.
Ich weiß von vielen Eltern, die kleinere Kinder haben, dass sie nie ins Kino gehen, weil wenn sie mal mit dem Partner was machen, dann wollen sie ja reden. Warst du im Kino dieses Jahr, Maja?
Ja, ich war im Kino. Ich war mit meiner Mutter im Kino und habe einen iranischen Film geguckt. Und ich war auch einmal im Kino und habe Lukas und der Lokomotivführer mit meinem kleinen Sohn geguckt. Ich war so vielleicht 3-mal in diesem Jahr im Kino. Ja. Tatsächlich bin ich nicht so die Kinogängerin. Und wenn ich ein bisschen Zeit für mich haben will, dann ist es nicht das Kino, dann sind es andere Sachen.
Ich war mit meiner Mutter im Kino. Am Muttertag habe ich sie eingeladen. Es gab erst Pommes und dann haben wir uns einen Jakobsweg-Film angeguckt, passenderweise. Dein Weg oder mein Weg. Mhm. Sie war ganz berührt. Das war
ja,
schön.
Mit Mama ins Kino ist auch immer schön.
So, wir sind beim 11. Januar. Da war nach 4 Jahren endlich wieder Ahoi Neujahrsempfang, der Jahresauftakt im Hotel Reichshof Hamburg. Wie bist du denn ins Jahr gestartet, Mariam? Du bist ja auch da gewesen, aber im Allgemeinen, kommst du so gut in ein neues Jahr oder bist du gefesselt von Vorsätzen?
Nee, also eigentlich gar nicht. Ich finde, Vorsätze sind echt schwierig, weil sie immer so ein bisschen unnötigen Druck aufbauen und am Ende Januar hat man sie dann auch wieder vergessen oder hat sich nicht. Nee, also was du heute nicht machst, das wirst du auch nicht mit so einem Vorsatz irgendwie bewältigen. Also ich muss sagen, seitdem ich Mama bin, sind die Silvester und die Jahresübergänge immer sehr stark an den Kindern orientiert. Aber das große Glück ist ja, wenn man dann die Eltern von den Freunden der Kinder auch mag und dann sich auch anfreundet und so feiert man dann immer irgendwie so ein bisschen im Sinne der Kinder, sodass die auf ihre Kosten kommen und einen spektakulären Übergang ins neue Jahr haben. Für die ist das ja nochmal noch etwas wirklich, wirklich Besonderes. Die fiebern schon immer auf Silvester hin. Wenn es nach mir ginge, sage ich ganz ehrlich, ich würde auch einfach schlafen und mir am nächsten Morgen ein schönes Frühstück gönnen und dann erst frohes neues Jahr wünschen.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Tobi, für dich gibt's den 16. Januar. Da sind mehr als 16.000 Menschen auf Hamburg Straßen und haben eine Stunde lang Schrei nach Liebe gesungen. Das lief nämlich eine Stunde lang bei uns bei Ahoi Radio. Die Stadt erhebt ihre Stimme gegen den Auftritt von Alice Weidel im Rathaus. Warst du danach nochmal auf irgendeiner Demo? Wann warst du zuletzt auf einer Demo? Beziehungsweise welche Demo ist dir sonst noch in Erinnerung? Weil ich ahne ja, dass du häufiger mal unterwegs bist.
Ja, ich war zuletzt auf einer Demo für das Prüfungsverfahren, dass diese Partei, die du da gerade genannt hast, auch mal unter die Lupe genommen wird. Und ich war auch, also ich habe mitgefiebert bei dieser Aktion, das weiß ich noch. Das war ganz toll, auch von Ahoi Radio. Ihr habt ja, glaube ich, habt ihr den ganzen Tag Schrei nach Liebe gespielt oder nur eine Stunde
eine
lang?
Eine Stunde.
Nonstop
für die Zeit.
Lief
genau.
Das.
Ja. Und es wurde bundesweit gehört. Wir kriegten wirklich E-Mails aus Garmisch-Partenkirchen, Freiburg, Kassel, Bad Segeberg ist jetzt nicht so weit. Solidarische Grüße aus Chemnitz, kann ich mich noch erinnern an deine E-Mail.
Also ich weiß, dass ich da leider nicht auf der Straße war, weil ich irgendwie nicht konnte, aber ich hatte die App an und ich habe den Song eine Stunde lang gehört. Und er ist mir nicht auf den Sack gegangen, ich hätte ihn auch noch eine Stunde weiter hören können.
Vielleicht müssen wir das ja bald mal machen, aber vielleicht aus einem schönen Grund irgendwie, das wäre ja schön. Liebe Mariam, wir sind jetzt schon beim 23. Februar. Die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag fand als vorgezogene Neuwahl statt. Hast du das reingezogen oder hast du selber noch Wahlkampf gemacht, weil ich sag mal, ein bisschen später gab es dann ja auch deinen Einsatz bei der Bürgerschaftswahl?
Ja, habe ich mir natürlich reingezogen. Ich war zu der Zeit ja auch noch in Hamburg grüne Parteivorsitzende und mein Job war es natürlich, mir diesen, also ich bin morgens wählen gegangen und dann haben wir uns getroffen mit einer kleinen Gruppe und haben die Wahl natürlich beobachtet und uns auf den Abend sozusagen vorbereitet. Wir haben ja eine kleine Wahlparty, eine Party als solches, muss man jetzt echt relativieren, weil so richtig Partystimmung ist ja bei uns dann nicht unbedingt aufgekommen und wir wussten ja auch, dass wir noch eine Woche vor der Brust haben bis zur Bürgerschaftswahl und unser grünes Ergebnis hat uns ja auch sehr ernüchtert, muss man ehrlicherweise sagen und wir haben direkt im Grunde nach den ersten Hochrechnungen auch umgeschaltet auf, okay, jetzt geht der Wahlkampf weiter und wir haben jetzt echt 6 Tage, wo wir nochmal das Rad ein bisschen drehen können und wo wir nochmal alles geben müssen, haben dann natürlich auch eine kleine Krisensitzung gehabt, also so wie man sich das klassisch vorstellt, alle Ebenen zusammengerufen, überlegt, wie wir die nächsten 6 Tage in diesen Wahlkampf ja reingehen und um dann eine Woche später eben ein besseres Ergebnis auch zu erzielen, als es zu der Zeit auch den Anschein dann erweckte vor dem Hintergrund dessen, dass man ja weiß, dass natürlich, also die Wahlen wurden so ein bisschen miteinander vermischt und die Menschen, also wir haben so ein bisschen antizipiert, ne? So ein großer Unterschied wird dann vielleicht nicht mehr gemacht zwischen Bundestag und Bürgerschaft, war dann natürlich trotzdem so und das war ja auch unsere große Hoffnung, darauf hatten wir ja auch hingearbeitet, aber ja, reingezogen haben wir uns das schon.
Das glaube ich. Tobi, die Bundestagswahl ist eng verbunden mit dem Scheitern von Robert Habeck, der dann später ausgestiegen ist, der dann im Dezember eine Kinopremiere hatte, nämlich einen Dokumentarfilm, wo er sich von Lars Jessen hat porträtieren lassen, also filmen lassen beim eigenen Scheitern. Jetzt bist du ja auch ein Mann, der häufig vor der Kamera ist, aber klingt das für dich genauso abwegig wie für mich, dass man sich bei seiner Arbeit die ganze Zeit filmen lässt und auch dabei, wenn man merkt, oh, es geht jetzt hier alles den Bach runter.
Ich finde das eigentlich sympathisch, dass man sagt, ich blende da nichts aus. Ne? Also ob jetzt Robert Habeck oder Haftbefehl, man lässt die Kamera einfach mal laufen.
Geht ich sehe da, seh da Parallelen.
Da gibt's aber der eine hat seine Nase noch. Und ansonsten, ja, es ist, ich glaube, dieser Film hat es aber auch ein bisschen schwierig gehabt, weil man sich hinterfragt hat, was will ich mir da jetzt angucken? Also Robert und Annalena haben sich ja verabschiedet. Christian Lindner ist jetzt Gebrauchtwagenhändler geworden. Und das sind für mich, das sind Maya, für mich
froh,
die Gewinner 2025.
Ja, sehr schön. Am 28. Februar gab es die Eröffnung der Ausstellung Glitzer im Museum für Kunst und Gewerbe. Das war wahrscheinlich eine der spektakulärsten Ausstellungen in Hamburger Museen in diesem Jahr. Bist du so ein Glitzer-Typ? Auch früher so als Mädchen immer eher so ganz viel Glitzer und Glamour oder?
Ja, Glamour nicht, Glitzer schon. Also wer mag nicht Glitzer? Also ja, ich mag alles mit Glitzer so ein bisschen. Also warum auch nicht? Also es ist so vieles ist so trist und langweilig. Glitzer bringt immer so das gewisse Etwas in irgendwas rein. Also wenn ich mit meinem kleinen Sohn bastel oder so, hole ich auch immer die Glitzerstifte und das Glitzerstreuzeug raus, weil ich finde, dass das dazu gehört.
Weil Mutti sich auch ausleben möchte.
Ja, na klar.
Der Streetart-Künstler Rebelza ist Teil der Aktion Hamburg steht still, einer Gedenkminute zum 3. Jahrestag des Ukraine-Krieges, bei der seine Kunst an der Leishalle projiziert wurde. Hamburg steht still und Hamburg ist bunt, hing da an der Halle. Tobi, sammelst du Kunst? Bist du kunstinteressiert oder hängen nur quasi die schönen Malereien deiner Frau oder deiner Verwandten, deiner Mutter, wie auch immer, an der Wand bei euch zu Hause?
Das fragst du mich, der vor ein paar Wochen noch kurz nach dem Raubüberfall den Louvre besucht hat.
Ja.
Also ich hab da.
Aber du hast damit nichts zu tun.
Ich habe damit definitiv nichts zu tun. Ich war da mit meinem Papa, der hat sich ein paar Ringe ausgeschaut, aber sie nicht mitgehen lassen, Gott sei Dank. Nee, ich finde das. Also
irgendwie bist du ein Traumsohn. Du gehst mit der Mama ins Kino, mit dem Papa ins Museum.
Das war der Ausgleich,
oder?
Sozusagen.
Ja, das
macht er jetzt auch nicht jedes
Papa
Jahr.
Papa hat das mal eingefordert.
Du setzt die Messlatte gerade ganz schön hoch, würde ich sagen.
Ja.
Aber es ist wirklich, also es ist ein Gewinn.
How
das
to
ist
treat
ja was,
your parents.
Ja, aber das ist was, was ich 2025 auf jeden Fall gelernt habe, dass die Zeit mit den Eltern ja auch endlich ist und total wertvoll sein kann.
Ja,
und
absolut.
Das super wichtig ist, das nicht mal so nebenbei zu machen und mal im Alltag irgendwie 3 Stunden vorbeizugehen, sondern richtig Zeit mit denen zu verbringen und dann auch richtig mit denen sprechen zu können, ne? Und nicht nur so organisatorische Dinge abzuhaken. Deshalb war, das hast du richtig erkannt, 2025 für mich tatsächlich so ein Familienjahr. Und was ich sagen wollte zur Kunst, ich habe zweierlei für mich entdeckt, auch auf dem Jakobsweg. Erstens, Natur kann total heilsam sein, ne? Wenn man rausgeht und nichts dabei hat, so wenig wie möglich und einfach nur in einem Wald ist. Das hilft einem bei der derzeitigen Nachrichtenlage sehr, sehr gut. Und Museen. Also einfach in Museen gehen. Man kann es mit Papa machen, man kann es aber auch alleine machen und Dinge auf sich wirken lassen. Das Handy ist aus, hat einen ähnlichen Effekt wie der Wald. Also das sind zwei Orte, die mir sehr gefallen.
Schön. Was auch schön ist, ist, dass der traditionsreiche Club Molotow, genau, das Molotow hat eine neue Heimat gefunden und ist jetzt quasi zum 3. oder 4. Mal gewechselt, liebe Mariam. Wann hast du denn das letzte Mal so richtig abgezappelt? War es dann bei deiner Geburtstagsparty?
Ich weiß immer am Ende gar nicht, worauf er hinaus will, wenn er einleitet.
Ja,
abgezappelt.
So soll es sein.
Abgezappelt. Uff. Ja, ich glaube.
Naja, beim Geburtstag hast du ja getanzt bestimmt,
ja,
ne?
Und das ist schon auch jetzt eine Weile her. Ich werde dieses Jahr schon wieder ein Jahr älter.
Eieiei. So, Tobi.
Ja.
Dann kam die Bürgerschaftswahl. Eine Woche nach der vorgezogenen Bundestagswahl am 2. März. Wie sehr hast du das denn gesehen oder hast du schon die Schnauze voll von der Bürgerschaftswahl?
Na, ich glaube, ich war bei der Bundestagswahl froh, da habe ich wirklich mitgezittert, BSW rein oder raus, bis 2 Uhr nachts war das ja unklar und ich war froh, dass es Verhältnisse gab, dass 2 Parteien zusammengehen konnten. Das war für mich wichtig nach diesem ganzen Ampelstreit. Ich habe mir erhofft, dass 2 Parteien nicht so viel Streit erzeugen. Hat ja jetzt auch nur so mäßig geklappt 2025. Und so war es dann auch bei der Bürgerschaftswahl. Ich glaube, Rot-Grün tut hier dieser Stadt sehr gut. Ich bin großer Fan vom ÖPNV und genieße den sehr und finde es gut, dass hier alles elektrifiziert wird, dass mehr Dinge geschützt werden, was die Natur angeht und dass hier auch kleine Menschen, also Schülerinnen und Schüler, das Deutschlandticket einfach so bekommen und das irgendwie nicht vom Geldbeutel abhängt. Das finde ich zum Beispiel gute Sachen, die durchgesetzt wurden. Ja, und
so
deshalb können die
Lob,
gerne
Mariam.
Weitermachen.
So viel Lob, Mariam. Das kannst du gleich zurückgeben, denn am 4. April erscheint das Buch Leichtes Herz und schwere Beine von eben jenem Tobi Schlegel. Dort erzählt er von der gemeinsamen Reise mit seiner Mutter auf dem Jakobsweg. Also Reise hört sich so an, als wärt ihr mit dem Bus gefahren. Ihr seid diese ganze Strecke tatsächlich schön auf den Füßen, beziehungsweise auf das, was davon übrig war. Du hast bei deiner Vorstellung des Buches ja auch Fotos gezeigt, die, glaube ich, FSK 18 waren, weil die Füße sehr blutig waren. Also deine,
ja.
Tobi. Mariam, welchen Wunsch würdest du denn einem naheliegenden Verwandten, das müssen jetzt nicht die Eltern sein, du kannst auch an die Kinder denken, am liebsten mal erfüllen? Also, weil das war ja ein Wunsch der Mutter, weswegen Tobi das gemacht hat.
Das finde ich jetzt ist eine wirklich schwierige Frage, weil ich versuche schon immer, wenn Wünsche an mich geäußert werden, die ich erfüllen kann, die auch tatsächlich zu erfüllen, weil ich eigentlich immer denke, sie aufzuschieben, am Ende bereut man es, dass man sie aufgeschoben hat und dann sollte man die Sachen lieber ziemlich zeitnah machen. Aber vielleicht müsste ich ehrlich gesagt drüber nachdenken, ob es jetzt so einen ganz größeren Wunsch gibt.
Aber du wärst zu vielen bereit.
Ich wäre zu sehr vielen bereit und ich bin auch ehrlicherweise immer zu sehr vielen bereit. Und ich versuche wirklich immer, wenn mir nahestehende Personen einen Wunsch äußern, es irgendwie möglich zu machen, die Zeit dafür aufzubringen. Oft ist es ja einfach die Zeit.
Du weißt schon, dass nach diesem Gespräch einige Wünsche an dich herangetragen werden.
Ja, das dürfen sie auch. Oft ist es ja wirklich die Zeit, die einen irgendwie davon abbringt, es dann am Ende doch nicht zu machen. Und ich versuche also schon so seit wenigen Jahren die Zeit für solche Wünsche aufzubringen, weil ich wirklich glaube, am Ende des Tages haben wir nur die gemeinsame Zeit und wir werden das alle bereuen, wenn wir das aufschieben, wenn wir uns sozusagen die gemeinsamen Wünsche irgendwie aufschieben und sie nicht realisieren. Und ja, man soll die Feste feiern, wie sie fallen, wie ja. Sagt man so schön.
Tobi, ganz kurz nur, so ein Wunsch erfüllt sich ja nicht von sofort, man muss sich vorbereiten. Bist du 30 Mal um die Alster gelaufen jeden Tag oder wie hast du das geübt? Oder hast du gar nicht geübt? Hast du deinen Rucksack gepackt mit...
Ja, das Problem war, dass ich da zu naiv eigentlich rangegangen bin. Also ich habe nie gewusst, wie schwer der Rucksack ist. Ich habe das nie vorgepackt. Meine Mutter war da sehr gewissenhaft und deshalb hat die nicht ganz so gelitten wie ich. Aber ich glaube, ich habe das verdrängt und wollte mich gar nicht so drauf vorbereiten, weil ich ein bisschen Angst vor der eigenen Courage hatte.
Was nimmt man denn da so mit? Und wie lange ist man unterwegs?
Wie viele Unterhosen hast du mitgenommen?
Also der Tipp auf dem Jakobsweg, ne, kann ich mal für alle geben, die hier gerade zuhören, wenn ihr das wirklich machen wollt. Wir waren so 34 Tage unterwegs, also es sind so 5-6 Wochen, wenn man den klassischen Camino Frances wirklich gehen will. 20 Kilometer am Tag. Und ich sag euch, dreimal Unterwäsche mitnehmen ist gut. Weil dann musst du nicht jeden Tag waschen. Du hast halt eine Unterwäsche an, die ist dann dreckig. Am nächsten Tag hast du die nächste Unterwäsche an, die wird dann auch dreckig. Und dann hast du noch eine frische, während du die anderen beiden waschen kannst und die trocknen. So, also das dreimal und sonst kannst du dich so reduzieren. Wir haben nach und nach die Sachen aus dem Rucksack geschmissen. Das ist so schön, diese Erkenntnis, das war plötzlich eine Explosion in meinem Kopf, dass man ja gar nichts braucht, um glücklich zu sein. Also du hast einen Pulli, du hast eine Hose, du hast diese Wanderstöcke dabei. Ich hatte noch so ein...
Naja, gar nichts. Ich würde sagen, du brauchst 35 Tage,
um ja, glücklich du brauchst die zu sein.
Zeit. Die Zeit, genau.
Du musst durchziehen und du hast diese Struktur. Du leidest, du isst, du schläfst und leidest dann wieder. Und mehr brauchst du plötzlich nicht zum Leben. Also ich hatte am Ende wirklich Angst anzukommen, weil ich eigentlich wollte, dass es weitergeht. So schlimm es auch war, weil diese Grundstruktur hat mir Halt gegeben und die hat ausgereicht, um glücklich zu sein.
Ach, herrlich.
Klingt
so
schön.
Uns macht jetzt glücklich eine Frage der anderen Leute. Wir hören mal rein, von wem sie ist und was es ist.
Hallo ihr Lieben, hier ist Jan von Ahoi Radio und ihr könnt es euch denken, ich habe ziemlich viele Lieblingssongs, aber es gibt da einen Track, der mir nicht aus dem Kopf geht und das ist der Song No Audience von der Sängerin Absolutely. Nun würde mich natürlich auch interessieren, Frau Blumenthal und Herr Schlegel, was sind eure Lieblingstracks 2025? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Antwort.
Oh, ich gehe mal kurz in meine Playlisten, aber... Mariam kann ja schon mal anfangen.
Ich auch.
Ach, ihr geht jetzt beide in die Playlisten rein. Dann habt ihr ja, offensichtlich seid ihr ja beide bei Spotify. Ich würde auch gerne natürlich mal wissen, welches Alter wurde euch denn da angegeben?
41.
Och, das geht so noch verdammt
ne,
nah dran. Ja, genau.
Ja, habe ich tatsächlich diese Saison so ein Spielkram. Ne?
Also Spotify macht dich älter. Schön, mich hat's jünger gemacht.
Ja.
Und
ich
du?
Ich war, glaube ich, so 80 oder so. Ich habe aber auch sehr oft
Beethoven gehört.
Nee, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Okay. Großartiger Song. Ja. Ansonsten sehe ich gerade, und das stimmt, war bei mir überall auf Platz 1, weil das war ja auch mein Wandersong, La Brassbanda.
Ja.
Eine bayerische Band.
Der mit vielen immer
Bläsern,
ist.
Die teilweise barfuß unterwegs sind. Die habe ich auch mal live schon in der großen Freiheit hier gesehen. Und die machen so eine Stimmung und die treiben so an, die haben so eine Energie, das braucht man, wenn man leidet. Deshalb La Brassbanda haben auch ein neues Album mit ganz vielen guten Tracks rausgebracht, so Polka Party und so. Das war mein Album 2025.
Und was war dein Alter?
Ja, 81 oder so.
Also
wegen Jimi Hendrix.
Ja,
aber
ja,
vor
ja,
allen
ja, ja, ja. Und
alles jetzt
also,
auf Jimi Hendrix schieben, der sie nicht wehren
ja, ja.
kann.
Aber bei uns ist es ja so, seitdem wir Kinder in einem musikhörenden Alter haben,
ihr habt so eine Familiengruppe.
Dann influenzen die einen ja so total mit ihrer Musik im Auto und zu Hause und überhaupt. Und wir haben das große Glück, dass unser ältestes Kind einen hervorragenden Musikgeschmack hat. Also wirklich auch die alten Songs, die wir so gerne hören, hört und dann plötzlich mit ganz alten Songs kommt. Also 2025 fing da irgendwie im Herbst an mit American Pie von Don McLean und hat das rauf und runter gehört. Und wir haben dann zwischendurch mal mitgesungen. Dann findet er das super peinlich und fragt sich, woher wir das Lied denn kennen. Wenn wir dem dann erklären, naja, das gab es schon, bevor es uns gab, so, findet er das auch sehr seltsam, weil diese Lieder laufen dann in irgendwelchen Serien, also ich glaube Stranger Things, wenn ich richtig informiert bin, und auf einmal hypen diese alten Songs irgendwie bei den Jugendlichen und sie landen dann wieder bei uns in den Lautsprechern zu Hause. Das finde ich ehrlich gesagt ganz schön.
Selbst die Scorpions sind bei Stranger Things zu hören.
Ein weiterer Grund, die Serie nicht anzugucken, ehrlich gesagt.
Alter 81.
Wo ich auch ganz selten hingehe, sind Einkaufszentren. Am 8. April nach 2 gescheiterten Eröffnungsterminen schafft es das Westfield Hamburg Überseequartier zu öffnen. Tobi, du ja. und Einkaufspassagen?
Oh, der Horror. Nee, da bin ich raus. Also selbst bei meiner Jakobswanderung, selbst Supermärkte haben mich gestresst. Und das war eine Welt, mit der ich gar nichts mehr zu tun haben wollte. Das war mir alles zu groß, zu voll. Und somit, also so unnütze Dinge tatsächlich. Ich habe ja auch, als ich zurückgekommen bin, erstmal meine ganze Bude ausgeräumt. Ne? Also ich habe tatsächlich meinen Wagen voll gemacht und bin zum Recyclinghof gefahren, weil ich gemerkt habe, ich brauche die ganze Sachen.
Aber die Familienmitglieder durften schon noch bleiben.
Es durften alle bleiben, die nah an meinem Herzen waren. Ja.
Sehr schön. So, wir sind schon im Mai.
Alles weg.
19. und 20. Mai Dua Lipa Radical Optimism Tour spielte 2 ausverkaufte Shows in der Barclays Arena und sang 99 Luftballons von Nena. Nenne mir doch mal ein Lied der neuen deutschen Welle, Mariam, was dir so ans Herz gehen würde, dass du vor 12.000 Leuten dieses Lied singen würdest.
Also, da muss ich passen. Ist einfach nicht mein Musikgeschmack. Also ich kenne natürlich 99 Luftballons, könnte ich auch ein bisschen mittrellern, so ist es nicht. Aber,
noch nicht mal Skandal im Sperrbezirk?
Nein, aber ich war
das wäre deiner?
Also ja, ich war auf einem Konzert in der Barclays und war da bei Nelly und Yves.
Ah, okay. Das hört sich nach einer Kinderband an oder was ist das?
Nein.
Nelly, der Rapper,
das ist, ja, meinst du? Ach so,
das hört sich ein bisschen an wie so ein
Nelly zusammen mit Yves und es war ein fulminanter Abend, es war so mega cool und es waren alles irgendwie Ü40er, die sich gefühlt haben, als wenn sie wieder 16 wären. Es war wirklich, wirklich schön und lustig und hat mich total zurückgeflasht in meine Jugend.
Wir haben dann natürlich auch nochmal über Fußball zu sprechen. Ganz bedeutsamer Monat für den Hamburger Fußball, denn Altona 93 ist aufgestiegen in die 4. Liga. Dann hat der FC St. Pauli den Klassenerhalt geschafft. Das ist wie Aufsteigen sozusagen.
Warte.
So. Und der HSV, nach 7 Jahren Zweitklassigkeit, ist der HSV wieder in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen.
Die Frauen meinst du, ne?
Nee, ich spreche jetzt erstmal von den Männern. Die Frauen sind auch aufgestiegen,
ja.
Das stimmt. Und wahrscheinlich sind noch viele andere Frauenmannschaften aufgestiegen, um das nochmal alles anzusprechen.
Mhm.
Aber diese 3 Fußballvereine der Männer haben diesen Aufstieg bzw. Klassenerhalt geschafft. So, Tobi, erzähl mal. Worüber hast du dich am meisten gefreut? Am Ende über die HSV-Frauen?
Ich hatte Karten für Volleyball.
Ich guck böse von der Seite gerade.
Und
Damenvolleyballerinnen sind übrigens auch aufgestiegen vom ETV. Nur falls wir jetzt hier noch weiter
und
über.
Und Frauenbasketball. Es war aber, glaube ich, der Tag nach meinem Geburtstag und deshalb konnte ich nicht aufstehen. aber ich habe sie mir gekauft.
Und du, Mariam? Mit wem hast du am meisten, du findest jetzt irgendeine Basketballmannschaft,
ja, also
die
ich
aus der
natürlich
Bezirks
im,
in die
nein,
Verbandsliga aufgestiegen
ich habe natürlich
ist.
Im letzten 2025 zu Beginn der Saison mit den Hamburg Towers mitgefiebert. Die haben eine lange, lange Zeit der Niederlagen gehabt und dann gab es dieses grandiose Spiel in der Barclays Arena zum Jahresende. Das ist ja so, die machen einmal im Jahr so ein Riesenspiel mit, also kommen dann sozusagen aus Wilhelmsburg raus in die Barclays und da war Alba Berlin zu Gast und die Towers haben gegen Alba Berlin gewonnen und haben ihre Aneinanderreihung von Niederlagen durchbrochen damit und wir haben uns alle richtig doll gefreut. Ich war da. Es war ein so tolles Spiel und die haben wirklich viel Kampfgeist bewiesen, tolle Defensiv-Rebounds geholt, den Berlinern kaum eine zweite Möglichkeit in der Offense gegeben. Ich könnte jetzt stundenlang
das
darüber reden.
Das war eine
reden.
Sehr schöne sportliche Analyse, liebe Maja.
Das war super. Genau, da habe ich natürlich mitgefiebert und ansonsten, ja. Ich muss sagen, ich habe mich über die HSV-Frauen gefreut. Ja, ich war auch im Rathaus und habe denen allen gratuliert und mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Und das sind einfach so coole Socken und habe mich natürlich auch über die Männermannschaften gefreut, aber vor allem auch über die Frauen und wünsche mir da auch wesentlich mehr Aufmerksamkeit, weil die wirklich tollen Fußball spielen und das genauso verdient haben.
Und wir waren ja eben auch bei der Kunst. Ne? Eine Kombination ist ja die Millantor Gallery.
Mhm.
Also das ist ja eine Kunstausstellung im St. Pauli-Stadion.
Ja.
Und angeblich hat das 2025 zum letzten Mal stattgefunden. Und ich fand das großartig wieder da. Also das war eine intensive Veranstaltung mit Luisa Neubauer, Querbeat haben gespielt und so. Und
ich Annalena Baerbock war da privat. Ja. Allerdings, lieber Tobi.
Gibt's das weiter? Ich wollte diesen Appell gerade mal loswerden.
Ja, die Millantor Gallery braucht es weiter. Wir wollten über die Millantor Gallery natürlich in dem Monat sprechen, wo sie stattfindet. Das ist im Juli gewesen. Aber jetzt haben wir das ja schon mal einmal angesprochen. Sie werden eine Pause machen. Ich bin da ja ein bisschen näher dran an diesem ganzen Projekt. Man sammelt Kräfte, vor allen Dingen Geld und Finanzierungsideen. Und vielleicht kann man da ja irgendwie eine Wissenschaft draus machen und dann gibt es Geld von der Wissenschaftsbehörde.
Aber ist das nicht so, wenn du eine Pause machst, dass das dann der Anfang vom Ende ist?
Nö, nicht alle Pausen sind ein Ende, denn manchmal da ist das auch kommen ein Neuanfang. Wir auch gleich im Juli zu einer langen Pause. Kann ich kurz nochmal in den Mai wieder für euch zurückspringen? Da gab es nämlich die Digital- und Marketingmesse OMR und die lockt rund 70.000 Besucherinnen und Besucher in die Stadt. Liebe Mariam, bist du so ein Typ für Massenveranstaltungen? Also ich meide ja eher den Dom, den Hafengeburtstag und vor allen Dingen Schlager-Move, aber auch aus anderen Gründen. Was mit dir? Du tobst überall mit?
Nein, alles tolle Events für die Stadt und ich bin auch immer sehr glücklich, wenn ich sehe, dass genau diese Events so toll besucht werden und so viele Hamburgerinnen und Hamburger und Menschen von außerhalb großen Gefallen daran haben und wir wollen das alles auch in unserer Stadt haben. Für mich ganz persönlich muss ich sagen, ich mag es dann eher ein bisschen kleiner und ein bisschen weniger voll. Wir hatten ja eben das Thema Einkaufszentren, finde ich ganz persönlich auch immer sehr anstrengend. Ich bin auch, krieg dann, das ist mir einfach häufig zu viel. Also von daher, nein, ist nicht ganz so meins.
Tobi, vom 2. bis 7. Juni findet das 42. Kurzfilmfestival statt. Was wäre denn der Titel, wenn dein 2025 ein Kurzfilm wäre? Was wäre der Titel?
Erschöpft. und ist leider
sie schöpft
so,
auch.
Und es ist leider so gekommen wie gedacht, also politisch mit Trump und Merz als Kanzler und so, das ist alles nicht so einfach gewesen und leider wurden da viele Dinge, die man befürchtet hat, haben sich bestätigt. Deshalb würde ich sagen, war 2025 so ein bisschen das Jahr der Bestätigung und gleichzeitig auch der Erschöpfung und das Jahr, in dem ich zum ersten Mal öfter mal die Nachrichten ausmachen musste. Also ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Tage gehabt, in denen ich noch nicht mal Tagesschau gucken konnte. Und das hat mir ganz gut getan. So, das war aber 25 wirklich zum allerersten Mal so. Und das ist ja bezeichnend.
Ich hoffe, das geht vorbei irgendwann. Wir hätten jetzt normalerweise die Millantor Gallery, die fand nämlich vom 10. bis 13. Juli statt. Die machen eine Pause, das haben wir schon angesprochen. Wir
müssen aber weitermachen.
Wer auch eine sehr, sehr lange Pause gemacht hat, war Oasis. Der 12. Juli, wenn man mich jetzt mal jemand gefragt hätte, was war der schönste Tag, dann definitiv der Tag in Manchester. Das war das zweite Konzert am 12. Juli und es war einfach großartig. Tobi guckt mich sehr neidisch an. Mariam weiß gar nicht, wovon ich rede. die spielen eine Reihe triumphaler Comeback-Konzerte in ihrer Heimatstadt
ungefähr
Manchester.
Ungefähr so, wie du geguckt hast, als ich Nelly gesagt habe und mich gefragt hast, ob das eine Kinderband ist.
Tobi.
Bibi und Tina, Nelly und Eve. Ja.
Wärst du auch bereit, unverschämt viel Geld, weil es war jetzt gar nicht die Tickets, die so sauteuer waren, sondern alleine das normalerweise günstige Hotel in Manchester und alles war recht teuer. Für welche Band bist du auch so verrückt und gibst vielleicht ein bisschen mehr Geld aus?
Wir haben schon immer, das weißt du ja auch persönlich, dass wir da eine Beziehung pflegen, dass wir die Band Die Ärzte sehr, sehr lieben, denen auch hinterher reisen, auch in kleinste Städte.
Echt so Groupie-mäßig?
Auch so ein bisschen Groupie-mäßig. Und danach warten wir auch und wollen dann auf die Aftershow-Party oder auf jeden Fall Bela und Fari noch die Hand schütteln. Das machen wir dann auch, da gehen wir auch nicht weg. Und da sind meistens nicht die Tickets so teuer, sondern die Hotels, ne, in der Einöde, wo auch immer die spielen oder dann auch in großen Städten. Also das ist meistens das, was am teuersten ist, aber die Erfahrung, also ich muss das ja mal offenlegen, einmal so mit Lars in den Armen liegen und dann Teenager Liebe brüllen, das hat schon was, das kommt schon sehr nah an Don't Look Back in Anger ran.
Mhm. Ja, kann ich so sagen. Also ich gebe das gerne zurück mit Tobi zusammen Teenager-Liebe singen und in den Armen liegen. Das war's herrlich. So.
Schön.
Wahre Liebe gibt's eh nur unter Männern. Mariam, für welche Band wärst du denn jetzt bereit, was Unvernünftiges zu tun?
Ehrlich gesagt, ich glaube für gar keine.
Echt? Bist du so vernunftgetrieben? Ne? Das ist so dein Posten auch, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Der dich daran hindert.
Vielleicht nicht unbedingt für eine Band, aber für irgendwas anderes, weiß ich nicht. Also
vielleicht für die Frauenfußballnationalmannschaft, denn es war, weil du es gerade ansprichst, am 2. Juli die Europameisterschaft in der Schweiz. Und ich glaube, jeder, aber auch jede kann sich daran erinnern, wie Ann-Kathrin Berger, die deutsche Torhüterheldin, uns bis ins Halbfinale gehalten hat sozusagen. Wo warst du, als Ann-Kathrin Berger zu dieser spektakulären Parade angesetzt ist? Weißt du es noch oder hast du es erst später irgendwann bei YouTube geguckt?
Ja. Ich habe es tatsächlich über Social Media, ich habe mir das Spiel nicht angeguckt, aber sag mir nochmal das Datum, weißt hast du das im Kopf?
Also nee, der Start war 2. Juli, ich nehme an, das war dann eher Ende Juli irgendwann, ich glaube am 23. Juli war es.
Also diese Zeit, muss ich jetzt einmal ganz ehrlich sagen, diese ganze Zeit zwischen Anfang Juni, so Anfang Mitte Mai bis Anfang August, so diese ersten 2, 3 Monate meiner Amtszeit, die sind bei mir so verschwommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil man kommt ja sozusagen in einen neuen Job, der ja nicht einfach nur ein Job ist, sondern auf einmal ändert sich ganz, ganz, ganz vieles im Leben von einem. Der Kalender ist noch fremdbestimmter, als er irgendwann mal war, auch in meinen ganzen anderen Funktionen. Und die Tage sind so voll neuer Eindrücke, neuer Informationen, neuer Menschen, Gesichter und Erkenntnisse, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, wie viele Wochen waren vergangen, welcher Tag ist heute gewesen. Da musste ich manchmal fragen, was haben wir denn heute für einen Wochentag und was ist eigentlich, haben wir nächste Woche nochmal dran und so weiter. Und ich denke da auch sehr, sehr gerne an diese erste Zeit zurück, weil sie so was ganz Besonderes war. Aber ich muss sagen, vieles aus der Zeit ist für mich so, ah stimmt, das war ja auch noch und das war ja auch noch und das war ja auch noch. Und ich brauche, glaube ich, mal so einen Moment und habe den hoffentlich auch in den nächsten Ferien mal, wo ich ja mich mal nochmal drauf besinne und mir dieses ganze letzte Jahr nochmal ganz doll durch den Kopf gehen lasse.
Eine Sache, die Hamburg sehr beschäftigt, ist der Prozess um die Entführung der Blockkinder. Der ist auch im Juli gestartet. Tobi, du hast vorhin schon gesagt, du hast zwischendurch auch mal die Nachrichten ausgemacht, beziehungsweise bist dem aus dem Weg gegangen. Gar nicht bezogen auf den Prozess und die Berichterstattung. Aber bist du so ein Typ, der Crime-Podcasts hört?
Nee. Aber ich lese gerne Stephen King. Und finde auch einer der besten Filme 2025 ist der dritte Teil von Knives Out gewesen mit Daniel Craig.
Das habe ich nicht mal mitbekommen, dass der ins Kino gekommen ist.
Ja, der war kurz im Kino und dann bei Netflix lief der gegen Ende von 2025. Und das ist so ein bisschen Miss Marple-mäßig. Ne? Also
toll.
Da musst du gucken, wer der Mörder ist und am Ende werden alle in der Kirche versammelt.
Ja, mehr will ich auch gar nicht haben.
Und so. Ja, nee, mehr
das stört
braucht
mich
man
auch nicht.
Crime-Podcasts sind so spannend. Hörst du gar keine? Also ich höre die ja so gerne auf einer langen Autofahrt in den Urlaub oder so. Dann kriege ich ein AirPod und mein Mann ein AirPod und dann hören wir Crime Podcast.
Wer fährt denn dann am Ende eigentlich? Die Kinder oder?
Nein, es ist ja wie Radio. Ja, es ist ja quasi Radio hören.
Ah, okay. Aber es ist, also ich kenne das, das ist vielleicht bei
mir
so mit Katastrophenfilmen und Zombiefilmen. Ich komme damit runter. Ne? Also ich brauche keinen Crime-Podcast, ich habe meine Zombies und damit kann ich ausschalten.
So, wir kommen zur nächsten Frage der anderen Leute. Hört mal rein.
Ein herzliches Moin an Meier Blumenthal und Tobi Schlegel. Ich bringe heute eine Frage mit, Andreas Dressel, Finanzsenator und natürlich mit Gelddingen befasst. Und deshalb lautet meine Frage, wie sieht's aus? Welche persönliche Anschaffung war in diesem Jahr wirklich Ihr Geld wert? Das, glaube ich, interessiert alle. Alles Gute, tschüss.
So, der Finanzsenator spricht. Volksdorfer muss man dazu immer sagen.
Ja.
So, quasi einer von euch.
Norden Hamburgs.
Einer von euch. So, Mariam. Welche Investition hat sich denn so richtig gelohnt?
Ich habe da tatsächlich eine. Ich habe mich nach 3 Jahren durchgerungen, mir so einen selbstsaugenden Staubsauger hier, wie heißen diese kleinen
Staubroboter.
So einen Saugroboter zuzulegen.
Ja. Schön.
Witzig, wie der lacht.
Ja.
Ja, tatsächlich. Und ich muss sagen,
der macht Geräusche wie ein Saugroboter.
Der funktioniert. Oder musst du noch nachputzen?
Nein, der funktioniert.
Kein Nachputzen.
Das ist total irre. Und ich muss sagen, also ich lege ja, also jeder hat ja so seinen inneren Monk. So eine Sache, die dich so komplett irgendwie, die du echt wichtig zu Hause findest, ja? Küche muss aufgeräumt sein, keine Ahnung, der Flur muss irgendwie ordentlich sein, was auch immer. Bei mir ist das wirklich der Boden. Ich hasse es, wenn da Krümel sind. Und wir sind ja nun echt viele. Und auch einige von uns vielen sind recht rücksichtslos, muss man sagen, für die Allgemeinheit in unserem Zuhause. Und ich habe nun die Angewohnheit gehabt, dass ich jeden Abend, egal wie viel Uhr ich nach Hause gekommen bin, ob das 23 Uhr war oder 22 Uhr oder 19 Uhr, dass ich dann erstmal gesaugt habe, weil ich das total nett finde, wenn da einfach keine Krümel und kein Ekelzeug auf dem Boden ist, wenn man ins Bett geht und morgens vor allem wieder aufsteht und sich den ersten Kaffee gönnt. Und das erledigt jetzt einfach jemand.
Das verbindet uns so sehr. Ich bin auch so ein Sauger. Also ich kann 3 bis 4 Mal am Tag saugen, weil ich finde, da sind wieder neue Krümel aufgetaucht. Ja. Das könnte ich. Ja. Gott sei Dank habe ich keine Katze, sonst
aber
muss ich 10 Mal am Tag
dir,
saugen.
Dieser Saugroboter.
Ich finde, der Podcast hier gleitet gerade in so eine Psychostunde ab. Irgendwie. Habt ihr noch andere Fetische?
Nein, vielleicht? Also ernsthaft, ich habe 3 Jahre lang dieses Thema vor mich hergeschoben und alle haben mir immer gesagt, hol dir doch mal so ein, und da habe ich mal gesagt, wofür soll man, kann doch selber saugen. Aber ich muss sagen, das spart mir jeden Abend 30 Minuten.
30 Minuten hast du voll gesaugt?
Ja. Ja, so ungefähr.
Sie wohnt in einer Turnhalle.
Ja. Nein.
Tobi, ganz kurz, was war es bei dir? Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, sage ich mal.
Es war ein Zelt. Seit ich 17 bin, werde ich verwöhnt, war ich ja bei diesem Musiksender Viva und kriege immer ein Hotelzimmer, egal wo ich bin. Ja, und hab das nie gelernt zu campen, hab das nie gelernt, irgendwie reduzierter zu leben. Und dann kommt der Jakobsweg und dann habe ich mir gedacht, ich verbringe jetzt mal den gesamten Urlaub im Zelt und habe mir ein Zelt geholt. Und das hat funktioniert. Voll gut. Also der Rücken hat geschmerzt wie Hölle, aber...
Hast du vorher noch nie gezeltet?
Ja, so mit, also ich habe ja so...
Luxuszelten hast du vorher gemacht?
Nee, ich war Pfadfinder auch. Daher kannte ich das, so im Matsch mal. Also ich habe da keine guten Erinnerungen dran gehabt.
Nein, und dann hatte ich ein Zelt. Im Sommer 2 Wochen auf Fehmarn.
Nee, habe ich nie gemacht.
Bei 11 Grad in den Sommerferien und den ganzen Tag Nieselregen. Also solche Sommerferien haben wir schon einige gehabt.
Okay, war das schön? Denkst du gern daran zurück?
Also du kommst dann zurück und denkst, irgendwie hatten wir nicht so richtig Sommerferien.
Siehst du? Nee, deshalb war ich immer Fan von Hotelzimmern. Und jetzt Nordseeinsel, Texel, 2 Wochen im Zelt. Hat funktioniert.
So, Nordseeinsel, das ist, als wenn du meine Vorbereitung hier kennst. Der Film Amrum hat im September Deutschlandpremiere beim Filmfest Hamburg. 2 Monate später verstarb leider Haag Bohm, an dessen Jugenderinnerungen der Film aufgebaut ist. Was ist denn deine liebste Nordseeinsel, Maya?
muss nichts mehr sagen.
Oder gibt es eine lieber in der Ostsee?
Also ehrlich gesagt habe ich überhaupt noch gar nicht alle besucht und gesehen. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder vornehmen, doch einfach mal unsere deutschen Inseln alle zu besuchen. Und mal ich war erst 2 Mal auf Sylt.
Und wie
zum
oft warst du schon
einmal
auf Neuwerk? Das ist auch dein Wahlbezirk,
ja, auf
oder?
Neuwerk war ich tatsächlich einmal, aber mein Wahlbezirk, stimmt. Aber auf Sylt war ich zum Beispiel in diesem Sommer das allererste Mal, nachdem ich in der 9. Klasse auf Klassenreise da war. Also das ist so nah, dass man da so selten auf die eigenen sozusagen Inseln fährt. Und also das kann ich dir wahrscheinlich so in 2 Jahren gut beantworten, was meine absolute Lieblingsinsel ist, wenn ich dann mal alle durch habe.
Sehr schön. Bereits im August ist Sonja Anders Intendantin des Thalia-Theaters geworden und Ayla Jegener und Daniel Schütter werden Intendants im Ernst-Deutsch-Theater. Was habt ihr denn 2025 neu angefangen oder neu gelernt, Mariam? Also, du bist Senatorin geworden. Hast du in diesem ganzen beruflichen Alltag irgendwas gelernt oder vielleicht verlernt, wie Autofahren zum Beispiel, weil du jetzt immer durch die Gegend gefahren wirst?
Nein, ich werde nicht immer durch die Gegend gefahren. Ich bewege mich auch sehr eigenständig durch die Gegend an sehr, sehr vielen Tagen in der Woche. Immer dann, wenn es geht. Genau, also ich habe ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr viel gelernt. Wirklich so viel, dass ich zeitweise dachte, wie verarbeitest du das alles Neugelernte eigentlich? Ich habe in den ersten Monaten, muss man sagen, gar nicht Wochen, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich jedes Mal gedacht, boah, im nächsten Leben machst du das beruflich. Also wenn ich wieder mal eine neue Institution besucht habe oder mich mit einer anderen neuen Wissenschaftlerin auseinandergesetzt habe und unterhalten habe und mir die Arbeit habe zeigen lassen, an einer unserer tollen Hochschulen war und die Forschungsprojekte mir angeguckt habe. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt, aber nichts in dieser Tiefe, dass ich denke, jetzt kann ich da natürlich gut mithalten auf der sozusagen Wissenschaftlerin-Ebene. Aber was ich vor allem im letzten Jahr gelernt habe, ist, was für krass kluge, innovative Köpfe wir in unserer Stadt haben und wie wie viel Mut und Zuversicht von diesen Köpfen eigentlich ausgeht. Und wenn wir ein bisschen mehr auf diese klugen Köpfe in unserer Stadt hören würden, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nämlich sehr faktenbasiert, sehr evidenzbasiert, wenig einfach nur aus dem Bauch populistisch und ich fühle heute das und deswegen ist das jetzt genau die Wahrheit, die gut einordnen, reflektieren. Wenn wir ein bisschen mehr auf die hören würden, dann würde alles ein bisschen besser sein, glaube ich.
Tobi, was hast du gelernt? Außer Zelten?
Also ernsthaft, ich bin ja auch im Ehrenamt tätig und Mitglied im Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes. Also immer, wenn was Schreckliches passiert in der Stadt, werden wir alarmiert. Zu 99% ist da jemand verstorben. Die Polizei holt uns dazu, die Feuerwehr, der Rettungsdienst. Und wir sind bei Todesbenachrichtigungen dabei. Und ich habe so für mich gelernt, dass ich selbst in den schlimmsten Situationen bestehen kann und gut für andere da sein kann, so schlimm das auch ist. Und hab gemerkt, wie wichtig das ist, dass überhaupt Menschen so ein Ehrenamt übernehmen. Also wir sind jetzt ein Team von über 50 Leuten, die 50 Stunden im Monat da reinstecken im Schnitt. Und natürlich braucht es in jeglicher Hinsicht, in ganz vielen Bereichen, was das Ehrenamt angeht, noch viel mehr Menschen, die sich engagieren. Und ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass das total erfüllend ist, ne? Und dass man gar nicht so viel machen muss. Also man kann sich ein passendes Ehrenamt suchen, aber dann macht es einfach das Leben so viel relevanter und sinnvoll, wenn man sowas macht.
Und das Leben anderer so viel besser.
Das kommt auch noch dazu, aber es ist tatsächlich, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es ist auch ein Gewinn für jemanden selbst. Und sowieso hilft man natürlich Leuten, aber das ist nicht nur der Haupteffekt, sondern es kommt auch was zurück. Und das weiß man nur, wenn man das auch wirklich ausübt. Und deshalb kann ich das nur weitergeben, dass wenn man irgendwie denkt, dass das Leben ist nicht das, was man sich vorgestellt hat, könnte man ergänzend über so ein Puzzlestück Ehrenamt nachdenken und plötzlich sieht man die Welt und seine eigene Bestimmung mit ganz anderen Augen. Das ist total schön.
Mit ganz anderen Augen sehen, ne?
Habe ich gepredigt gerade.
Ja, das ist schön, aber mit ganz anderen Augen habe ich angefangen zu sehen, nämlich das Großstadtrevier. Diese Übergänge. Übergänge des Todes. Im September wurde bekannt gegeben, dass dann im November das Großstadtrevier als Theaterstück kommt. Und da hören wir jetzt mal eine Frage der anderen Leute.
Hallo, hier spricht die Saskia Fischer. Ich hatte persönlich ein wirklich tolles Jahr hier in Hamburg. Gleichzeitig merke ich aber, dass viele HamburgerInnen um mich herum eher verunsichert oder frustriert wirken. Der Ton wird gereizt und vieles, was eigentlich schön ist, so aus dem Blick gerät. Worauf sollte man Ihrer Meinung nach stärker hinweisen? Also was läuft in Hamburg besser, als es in der Öffentlichkeit eigentlich wahrgenommen wird?
Mariam, 3 Sätze.
Also, die Hamburgerinnen und Hamburger sind erneut die glücklichsten Menschen deutschlandweit. Ich finde, das muss man einmal sacken lassen und sich dann fragen, woran das eigentlich liegt. Und ich glaube, das liegt an so vielen Dingen. Tobi, du hast ja vorhin gesagt, es fängt eigentlich schon bei dem Leben der Kleinsten an. Wir haben ein wirklich vorbildhaftes Kitasystem und auch ein vorbildhaftes Schulsystem, was Familien sehr viel ermöglicht und Kindern vor allem sehr viel ermöglicht mit unserem Ganztagssystem, mit unseren 5 Stunden für alle in der Kita, mit Mittagessen. Wir haben ein öffentliches Verkehrssystem, in dem alle Menschen sehr bequem von A nach B kommen. Wir ärgern uns alle, wenn wir mit der Deutschen Bahn irgendwo hinfahren und wenn wir nach Hamburg kommen, atmen wir einmal tief durch und denken, jetzt ist die Welt einigermaßen wieder in Ordnung. Die Menschen in Hamburg haben sich gerade noch mal höhere und ambitioniertere oder uns auch und sich auch höhere Klimaziele gesetzt. Und ich finde, das sind alles so einzelne sozusagen Puzzleteile, die unsere Stadt im Gesamten zu einer wirklich vorbildhaften, sehr tollen Stadt machen. Wir haben eine sehr diverse, eine sehr vielfältige Stadt, in der das so selbstverständlich ist. Und das muss man in diesen Zeiten, glaube ich, auch echt nochmal betonen, weil wir ja sehen, dass das in anderen Städten und in anderen Bundesländern ein ganz anderes Klima ist. Und der Zusammenhalt in dieser Stadt ist einfach etwas, das ist, finde ich, ja unsere größte Stärke hier in Hamburg, dass wir diesen tollen Zusammenhalt in der Bevölkerung haben. Und dann haben wir so ein tolles kulturelles Angebot und nicht zuletzt, seht es mir nach, aber ich möchte wirklich nochmal auf die Wissenschaft in unserer Stadt hinweisen, auf das, was die Menschen, diese klugen Köpfe in dieser Stadt nach vorne tragen. Wir sind vorbildlich in so vielen verschiedenen Forschungsbereichen, die uns nicht nur Hamburg, sondern deutschlandweit und international gerade als Gesellschaft voranbringen. Und ich würde mir wünschen, die Hamburgerinnen und Hamburger und auch die Fragenstellerinnen, wir würden ja unsere Perspektive viel mehr auf die Dinge wenden, die uns zu etwas so Besonderem machen, als das Haar in der Suppe zu suchen.
Trotzdem, und ich grätsche schon mal dazwischen, ist die Situation auch hier in der Stadt für Künstler ganz schwierig, gerade die Wohnsituation, da bezahlbaren Wohnraum zu bekommen, dass gerade die Menschen, die diese Kunst hier für Hamburg gestalten, die Kultur auf die Bühnen bringen, dass die gar nicht mehr hier leben können und ganz weit nach draußen ziehen müssen, um überhaupt klarzukommen finanziell. Das ist natürlich echt schwierig, also auch für so eine Stadt wie Hamburg. Und ansonsten kann ich auch verstehen, dass, also vielleicht sind die Hamburger glücklich, aber natürlich gibt es hier auch diesen teilweise Egoismus, den man spürt und dass die Menschen 2025 besonders auf sich geguckt haben. Das ist ja kein Geheimnis. Irgendwie ist alles zurückgedreht worden, ne? Das Aus vom Verbrenner aus. Es gibt keine Veggie-Burger mehr. Also die Veggie-Wurst darf auch nicht mehr Veggie-Wurst heißen. Es ist ganz verrückt, was passiert ist. Also man hat irgendwie gedacht,
aber das ist ja keine Hamburg-spezifisch sozusagen Ereignisse.
Aber das strahlt natürlich auch auf diese Stadt und das ist etwas 2025, was da leider passiert ist, dass das Rad irgendwie zurückgedreht wurde. Und das ist auch hier passiert. Und man merkt schon, dass diese Stadt was Besonderes hat und besonders viele gute Leute, an die man sich klammern kann. Ich glaube, das ist ein Ratschlag, den man jedem geben kann, wenn man so die Hoffnung verliert und denkt, oh Gott, ich kann ja gar nicht die Nachrichten gucken. Halt dich an die Leute, die sich engagieren, die mutig sind, die was verändern und halte zusammen. Und zusammen kann man dann irgendwie auch durch diese etwas düstere Zeiten gehen. Das kann man besonders gut in Hamburg, aber das kann man auch in anderen Städten.
Ich finde schön, wie gut ihr mir zuhören könnt, wenn ich sage drei Sätze. Aber ich denke, das waren drei wichtige Sätze, die ihr da beide gesagt habt. Das will ich dazu sagen. Am 12. Oktober, Hamburg hat entschieden, der Volksentscheid Hamburg testet Grundeinkommen, gewinnt keine Mehrheit. Allerdings hat man sich dafür entschieden, bis 2040 CO2-neutral zu werden. Welche Zukunftsfrage hat dich persönlich 2025 beschäftigt, Tobi? Welches Buch du als nächstes schreibst oder welche Moderation du übernimmst?
Also, kann ich eine Sache zum Zukunftsentscheid sagen? Weil ich finde, wir waren ja gerade bei Hoffnung. Das ist Hoffnung. Und Hoffnung ist hier passiert. So, das war für mich ein Zeichen der Hoffnung, dass nicht alle in den Egoismus abgleiten. Und deshalb hat mich das sehr, sehr glücklich gemacht, diese Entscheidung.
Sagt Tobias Schlegel, Vorsitzender der Jugendorganisation der Grünen.
Nein, überhaupt
St.
nicht.
Georg.
Privatperson, Autor, Moderator, Notfallsanitäter. Es hat mich, das hat mir sehr gefallen, dass da eine Stadt voraus geht und mutig ist, auch wenn es was kostet. Und ich hoffe, dass das natürlich sozial erträglich geregelt wird.
Okay, war das deine Zukunftsfrage auch, die du für dich gelöst hast in diesem Jahr?
Die ich gelöst habe oder die ich noch vor mir habe?
Nee, du hast dich ja beschäftigt mit einer Frage, hoffentlich.
Also, nee, ich hab keine Zukunftsfrage, ich habe eher Zukunftshoffnung, dass diese eine Partei, die AfD, bei den Landtagswahlen 2026 eben nicht die stärkste Kraft wird. Das ist eine Frage oder ein Punkt, der mich sehr beschäftigt, was die Zukunft angeht.
Wie geht's weiter mit unserer Demokratie?
Ja.
Die entscheidendste
Frage. Da macht
Frage
sich auch
Zeit.
Jemand ständig Gedanken zu, der heißt nämlich Bob Dylan. Der hat am 22. Oktober die Rough and Rowdy Ways Tour gespielt. Und zwar eine handyfreie Show in der Barclays Arena. Wann warst du zuletzt handyfrei mal eine ganze Weile, Mariam?
Definiere eine ganze Weile.
Ja, ich wollte jetzt nicht nur hören, nachts, wenn du schläfst oder
nee,
so,
nee,
aber
genau.
Hast du mal bewusst ein Wochenende das Handy ausgemacht?
Nein, das funktioniert so auch nicht. Das funktioniert in meinem Beruf als Senatorin wirklich schwer. Es kann immer mal was passieren und immer mal was sein und immer doch nochmal ein Anliegen, das irgendwie auf meinem Handy aufploppt. Und ich bin ja nun nicht nur die Leitung einer Behörde, ich bin ja Politikerin. Und das politische Geschehen steht ja nicht still, wenn ich mir überlege, so, ich möchte jetzt mal ein Wochenende abschalten. Von daher ist es schon immer an, aber ich habe schon so Stunden, in denen ich dann einfach das Handy weglege und alle um mich herum nötige, das auch zu machen und sage so, jetzt legen wir alle unsere Handys, wir lassen die jetzt alle hier und wir gehen jetzt alle ohne Handy los für die nächsten 2, 3, 4 Stunden, die wir Zeit zusammen verbringen. Das mache ich schon immer mal wieder. Ich würde sagen so einmal die Woche.
Handyfrei wird es dann auch in der neuen Oper sein für Hamburg. Die wurde am 15. November nämlich vorgestellt, dass ein dänisches Architektenbüro das Qualifizierungsverfahren zum Neubau der Staatsoper gewonnen hat. Tobi, welche Veränderung im Stadtbild hast du persönlich als Gewinn empfunden zuletzt?
Boah, da muss ich kurz drüber nachdenken.
Zog ja schon immer bei Stadtbild zusammen.
Genau, da denke ich eigentlich an Merz und hab schlechte Laune sofort.
Ja, aber schlimm genug, dass ihr das jetzt so quasi framed, wie man zu Neudeutsch sagt.
Ist
so.
Also ich finde es gut, dass man eigentlich den Autos es hier in der Stadt sehr schwierig gemacht hat. Das ist wirklich nicht einfach, in Hamburg mit dem Auto zu fahren. Und das finde ich wiederum gut, das ist sehr schlau. Das macht ja auch eine Stadt wie Kopenhagen oder so oder Amsterdam. Da haben die Autos keine Chance. Und deshalb muss man quasi umsteigen. Und der öffentliche Nahverkehr ist hier tatsächlich so gut. Der funktioniert so gut. Und man kann ja auch mit dem Rad fahren. Und die Radwege werden immer breiter. Ich glaube, das ist ein Punkt. Die Radwege werden mittlerweile breiter als die Fahrwege für die Autos. Und das ist genau die richtige Entwicklung. So muss es sein. Und also ich bin kurz davor, und das kann ich jetzt mal sagen, den Gedanken habe ich noch nie rausgeschossen, bin kurz davor, mein Auto abzumelden.
Verrückter Hund.
Ja.
Aber du hast es auch relativ einfach. Du bist im Stadtinneren, da kannst du auch Rollschuhe fahren, denke ich. Ne? Wir kommen gleich zu einer Frage der anderen Leute und ich darf auch schon verraten, von wem. Svenja Weber vom Dialoghaus. Für mich ist sie so die Hamburgerin des Jahres.
Hallo, mein Name ist Svenja Weber und ich bin die Geschäftsführerin des Dialoghaus Hamburg. Im Dezember wurde mir der Annemarie-Dose-Preis verliehen. Darüber war ich sehr dankbar. Wenn wir jetzt einen Hamburger oder eine Hamburgerin des Jahres wählen würden, liebe Frau Blumenthal, lieber Herr Schlegel, wen würden Sie wählen? Wem würden Sie eine solche Auszeichnung gerne übergeben? Das würde mich interessieren.
Tobi, und bitte die Begründung nur in einem Satz.
Alle, die trotz der widrigen Umstände, ich bin noch im Satz, alle, die trotz der widrigen Umstände im Rettungsdienst und in der Pflege arbeiten und drin bleiben und das weiterhin auch tun. All diese Menschen, die das in Hamburg im Krankenhaus, in Pflegeheimen, im Rettungsdienst tun, sind für mich die Helden 2025.
Mariam, willst du mir meinen Wunsch erfüllen, in einem Satz die Hamburgerin oder der Hamburger des Jahres küren?
Nee, kann ich nicht, aber für mich sind es wirklich die Hamburgerinnen und Hamburger des Jahres, sind für mich all die Menschen, die jeden Tag daran arbeiten, unsere Gesellschaft wirklich zukunftsfähig zu machen. Ich treffe in meinem Job so viele tolle, kluge Menschen, die mit so viel Herzblut und so viel Engagement alles, was sie aufbringen können, aufbringen, um neue Wege einschreiten zu können, innovative neue Ideen zu erforschen und Krankheiten entgegenzuwirken, ob es jetzt irgendwelche speziellen Krebsformen sind, ob es ja gendermedizinische Fragestellungen sind, ob es Virusentwicklung ist, ob es ja der Klimawandel ist und die Frage, wie wir den aufhalten können, wie wir mit erneuerbaren Energien in die Zukunft gehen können und genauso Fragen wie unseren Frieden sichern und Sicherheitspolitik voranbringen können. Also was braucht es dafür? All diese Fragen bündeln sich für mich in diesem Wissenschaftsstandort Hamburg und das sind für mich die Hamburgerinnen und Hamburger meines Jahres 2025.
Ach, das ist schön. So, ihr Lieben, das war quasi der Jahresrückblick. Ich bedanke mich recht herzlich für eure kurzen Antworten, die prägnant, aber sehr auch amüsant waren.
Sollen wir noch den Menschen des Jahres küren?
Nein.
Für mich zum Schluss?
Nee. Nein.
In einem Satz.
Danke.
Doch, ich habe ihn nämlich. Ja. Justin Trudeau.
Ah, okay.
Der hat Katy Perry bekommen. Glückwunsch.
Spricht da der Neid aus dir auch ein
Total.
Bisschen?
Aus allen Poren.
Sehr schön. Also, ihr Lieben, vielen Dank und Ahoi.
Ahoi, Lars.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.